Schneid es bloß raus. Das darf niemand hören.
Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im Game Talk. Schön, hast du eingeschaltet. Heute reden wir über eines der vielleicht beliebtesten Echtzeitstrategiespiele. Wir werden sprechen über Warcraft 3, Reign of Chaos und natürlich die Erweiterung The Frozen Throne. Wo es passt, werden wir auch noch kurz auf die Vorgänge eingehen, aber konzentrieren werden wir uns auf den Teil 3, denn der hat ja erst gerade jüngst einen Patch erhalten. Sowas muss man sich mal vorstellen, dass ein Spiel nach so vielen Jahren noch einen Patch erhält, damit man das Spiel heute auf modernen Systemen bzw. auf modernen Bildschirmen wieder anständig spielen kann. Aber zur Spielbarkeit später. Erst will ich noch meine tollen Gäste hier vorstellen. Du solltest sie bereits schon kennen. Ich darf begrüßen zum einen den Dodo. Hi.
Hallo.
Und den Stefan. Hallo.
Hallo, Gude.
Durchgespielt bzw. Echokraut, das sind eure Podcasts. Hörer des Game Talks sollten die mittlerweile kennen. @durchgespielt irgendwas und @echokraut auf Twitter.
Genau.
Sehr schön, ja.
@echokraut auf Twitter reicht eigentlich. Alles andere findet man von dort.
Ja, dann können wir doch die Vorstellung dieses Mal sehr kurz halten und direkt einsteigen. Wie immer halten wir es für sinnvoll, hier mit dem Release des Spiels anzufangen. Ich werde das gleich mal übernehmen. Warcraft 3, also die Standardversion namens Reign of Chaos, ist im Juli 2002 erschienen für den PC und den Mac.
Das ist 16 Jahre her, ne?
Geil.
Echt krass.
Ich weiß nur, dass das damals gerade neu war und dass ich mir das von dem Preisgeld für einen Jugendforscht-Wettbewerb gekauft habe. Und jetzt ist, glaube ich, alle Nerd-Credibility erreicht, die man jemals haben kann.
Ja, da hast du recht.
Mir kommt's auch noch nicht so lange hervor, aber wir werden nun mal alt. Was willst du machen?
Ja. Den Entwickler braucht man kaum noch vorzustellen. Blizzard Entertainment heutzutage. Den Director könnte man auch kennen. Frank Pierce, eine ganz große Figur bei Blizzard.
Habe ich noch nie von gehört bis gerade eben. Mir waren die Figuren von Blizzard, also die kreativen Köpfe dahinter, waren mir immer scheißegal.
Den Art Director, den Chris Metzen, den kannte ich mit Namen, aber den Frank Pierce habe ich auch nicht so krass damit in Verbindung gebracht, gerade muss ich zugeben.
Wer ist das denn? Was hat er denn sonst noch gemacht?
Der hat von Gründung bis hin zu alles, ungefähr alles mitgemacht bei Blizzard.
Na gut, wir schreiben das Jahr 2002. Da kann man so ein Strategiespiel natürlich noch hervorragend mit einer Retail-Erweiterung erweitern, so wie es uns Command & Conquer ja seit Jahr und Tag vorgelebt hat. Und so ist es natürlich auch mit Warcraft 3 passiert dann.
Und zwar noch so schön, nicht irgendwie hier Season Pass und DLC oder so, sondern in richtig, in gut. Im Juli 2003, also ein Jahr später, kam The Frozen Throne. Hat, wie damals so üblich, das Spiel erweitert, wie es der Name Erweiterung halt auch sagt. Erweitert bedeutet ganz klassisch neue Einheiten und neue Gebäude. Dann ein neuer Held pro Rasse plus noch ein Haufen neutrale Helden. Dann hier eher für die Nerds, da kann ich dann ganz wenig zu sagen. Das Waffen- und Rüstungssystem wurde total umgekrempelt und es gab sogar Schiffskämpfe, wobei ich glaube, die waren fast ausschließlich auf die Kampagne beschränkt. Und Kampagne natürlich ging dann auch die weiter, klar.
Es gab ja keine 4 Kampagnen mehr für alle 4 Völker, sondern quasi 3 Kampagnen und diese Ork-Bonus-Kampagne, die sich schon fast wie ein Vorläufer zu World of Warcraft gespielt hat dann, ne?
Es war der Vorläufer zu WoW, ja, aber dazu können wir dann nachher noch.
Genau, da gehen wir im Storyteil drauf ein, würde ich sagen.
Storyteil ist gerade ein sehr gutes Stichwort. Wir haben hier einen anonymen Spieler in der Runde, der das Ding 2000 Stunden gespielt hat. Auf den werden wir uns heute verlassen.
Ich hoffe, ich kriege das noch alles auf die Kette, ey.
Bevor wir jetzt aber mit der Story von Reign of Chaos anfangen wollen, machen wir mal noch einen Schritt zurück. Warcraft 3 ist ja der dritte Teil, hahaha. Das heißt, es gibt noch einen Teil 1 und einen Teil 2. Dodo, hier darfst du einsetzen. Erzähl uns doch bitte kurz im Schnellabriss, was war der bitteschön Warcraft 1 und 2?
Ich versuche mich möglichst kurz zu halten. Also diese Welt von Warcraft ist dadurch definiert, dass es verschiedene belebte Planeten irgendwie gibt. Das spielt erstmal gar nicht so eine große Rolle, aber da gibt's halt irgendwelche Götter, die im Universum rumfliegen und so Welten kreieren. Und eine von diesen Welten ist dann zum Beispiel die Azeroth, die ganz bekannte, auf der auch World of Warcraft heutzutage zum größten Teil spielt. Da gibt es erstmal Menschen und Elfen. Die haben auch, soweit ich das im Hinterkopf habe, relativen Frieden untereinander. Und dann gibt's aber noch eine zweite Welt, also so eine, ja, einen zweiten belebten Planeten im Sonnensystem einfach. Und auf dem hat irgend so ein durchgedrehter von den uralten Götterwesen die Orks erschaffen. Eine ziemlich brutale Rasse sozusagen. Und führt die jetzt in den Krieg, um quasi die andere Welt auch kaputt zu machen. Das heißt immer, der hat halt hier diese typische Story, wenn du zu lange in den Abgrund schaust, dann schaust du irgendwann zurück. Und diese Götter, diese Erschaffer, die Titanen werden die immer genannt, die kämpfen mit so uralten Cthulhu-Wesen. Und einer von denen dreht halt durch, baut Orks und schlägt die auf die andere Welt, um Chaos und Zerstörung zu schaffen. Und so beginnt dann eben Warcraft 1. Du spielst größtenteils die Menschen. Und musst eben dafür sorgen, dass diese Welt nicht untergeht, dass sie nicht von diesen blutrünstigen Orks wirklich überbannt wird. In der Ork-Kampagne hast du dann noch so ein bisschen diese Clan-Wars untereinander, weil die Orks sich auch alle nicht ganz grün sind, wollte ich jetzt fast sagen, als blöden Wortwitz. Aber das ist es dann im Prinzip. Also das ist so der Aufhänger von Warcraft 1. Und 2 setzt da dann auch ganz klassisch an und sagt, ja, wir machen das gleich mal einfach nochmal. Wir bauen mal nochmal hier so ein Portal, schicken die Orks nochmal in die Welt rein und kloppen uns hier nochmal. Dann wird am Ende von Warcraft 2 dieses Portal zwischen den Welten zerstört. Es kommen keine neuen Orks mehr aus der Ork-Heimatwelt rüber und die wenigen Orks, die noch da sind, werden halt eingekerkert und in so Reservoirs und so Internierungslager wirklich verfrachtet. Und da geht dann endlich Warcraft 3 los. Das beginnt nämlich mit dem Thrall.
Bevor wir jetzt zu Teil 3 überleiten, hier nur noch kurz erwähnt, wie die Spiele heißen. Warcraft 1 hatte den Untertitel Orks and Humans. Kam in Europa 1995 für MS-DOS und klassische Mac-Systeme. Warcraft Tides of Darkness kam dann ein Jahr später, da schon für PC und macOS. Und ganz witzig, ich habe keine Ahnung, wie man das irgendwie spielen will. Egal, auf jeden Fall kam es auch für die PlayStation 1 hier in Europa im August 1997.
Ja, ich hätte es jetzt eigentlich ganz verschluckt, aber es gibt zu Warcraft 2 natürlich auch noch eine Erweiterung, die heißt Beyond the Dark Portal und da geht noch so eine Menschenexkursion dann quasi auf den anderen Planeten rüber. Da wird das Ganze schon eher so auf Helden gemünzt, während es in den ersten 2 Warcraft-Main-Titeln so gut wie gar keine Heldeneinheiten gibt oder wenn dann mal hier und da eine, die man in so einer Mission kriegt und die sich auch eigentlich nicht groß von einem normalen Ritter unterscheidet, wenn man da irgendwie Uther Lightbringer dann hat als jungen aufstrebenden Soldaten oder wen auch immer. Dann spielt sich das eigentlich genauso. Aber da gehen wir gleich im Gameplay dann so ein bisschen drauf ein. Nur, dass hier dann immer mehr Namen gedroppt werden, kommt ja auf jeden Fall in den Mix. Vor allem in der Erweiterung zu Warcraft 2. Und das nimmt dann in Warcraft 3 mit Reign of Chaos ja quasi überhand. Also da haben wir es fast nur noch mit Helden und Legenden und ganz, ganz starken Typen zu tun. Unter anderem diesem Thrall. Damit beginnt die Geschichte so ein bisschen. Das ist ein Ork, der in einem dieser Internierungslager, die am Ende des Zweiten Krieges gebaut werden, aufwächst. Und der so Visionen hat. Und der kriegt jetzt eben irgendwie mit, dass die brennende Legion, so nennt man sie, diese furchtbaren, ja, Dämonenwesen à la Cthulhu, die ich am Anfang schon erwähnt habe, als ich die Welt so ein bisschen skizziert habe, die sind wohl wieder auf dem Weg und die sollen jetzt wohl auch noch auf die arme Azeroth-Erde niederregnen. Und deswegen suchen die Orks am besten schnell das Weite, wird ihm in seiner Vision gesagt. Ja, und dann ist eben Thralls Aufgabe, die ganzen zersplitterten Clans, die da irgendwo wirklich wie die Native Americans früher in der echten Geschichte eingekerkert sind und in so Lager gesperrt sind und er versucht die alle so ein bisschen zu einen und muss sich da vor allem gegen seinen alten Kriegsherren Grom Marsh Hellscream durchsetzen.
Das, was man ganz am Anfang macht mit den Orks, ist ja quasi das Tutorial. Das heißt ja auch Prolog.
Das steht ja auch so ein bisschen für sich, wo du die Orks dann einfach nur in Sicherheit führen sollst quasi.
Genau, das sind ja irgendwie nur so 2-3 Missionen.
Ja, und dann fängt quasi der Teil an, den jeder Warcraft-Spieler heute noch im Kopf hat. Und zwar der Part um den legendären Menschenprinzen Arthas, oder wie spricht man den aus?
Ja, auf Deutsch war er Prinz Arthas.
Genau. Und das ist eben so ein typischer Paladin, so ein Ritter des Lichts. Und er macht alles,
er soll wohl ein Paladin werden, so habe ich es immer verstanden.
Richtig, er ist ja noch in der Ausbildung. Das ist ja noch schlimmer, genau. Der soll so auf den Weg des Lichts gebracht werden.
Und Uther ist sein Lehrmeister.
Stimmt, Uther trifft man dann wieder, nachdem man ihn in Teil 2 ab und zu mal in den Krieg geführt hat, hat man ihn hier so als Veteranen und der soll den Prinz Arthas dann ausbilden. Ist schon ganz interessant, weil sich die Kampagnen da Ja, die werden so episodisch erzählt irgendwie. Also bei der Ork-Kampagne geht es wirklich eher darum, so den Absprung erstmal zu schaffen. Unter anderem auch sich nicht mit diesen Dämonen einzulassen. Das ist noch ein ganz wichtiger Part. Also dass die Orks quasi so eine eigene Identität schaffen für ihr Volk und dass sie von der Kriegsgefangenschaft eben nicht zu diesen furchtbaren Dämonenwaffen greifen. Denen wird irgendwie angeboten, das Blut zu trinken und dann rasten die voll aus und gehen in den Kampfmodus. Aber
naja, bei den Orks gab es ja immer die, die das wollen und die, die das eben nicht wollen. Was ja auch nochmal einen Konflikt innerhalb der Orks zutage bringt. Was ich eigentlich auch immer ganz cool fand.
Und all diese Geschichten kriegt man dann quasi in der ersten Kampagne verpasst. Und in der zweiten geht dann so richtig dieser Heldenmythos um den Prinz Arthas los. Und der kriegt es dann wiederum mit der dritten spielbaren Fraktion, die man in diesem Spiel dann hat, zu tun. Und zwar mit den Untoten. In Warcraft 1 und 2 gab es wirklich einfach immer nur Orks gegen Menschen. Kloppt euch, los geht's. Und jetzt haben wir zum Beispiel die Erfahrung, dass wir nicht nur mit den Orks, da werden wir gegen die Elfen in die Schlacht ziehen. Und mit den Menschen werden wir uns eben mit den Untoten anlegen, denn es wird so eine Seuche über die nördlichen Lande gebracht, um schon mal so ein bisschen den Weg vorzubereiten für diese Chaoswesen. Die mögen das nämlich ganz gerne, wenn da überall Tod und Verderben entsteht. Ja, und dann hast du halt wirklich so dieses Grundszenario, dass du diesen Prinzen hast, der irgendwann, ich glaube, so der Knackpunkt des Ganzen ist, wenn er in so eine Stadt kommt, wo schon alles fast verseucht ist, wo es aber eigentlich noch Menschen sind, die ihn so ein bisschen um Hilfe anflehen dann und um Heilung anbetteln. Und er entscheidet sich dann aber, die alle umzubringen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo sich sein Charakter komplett um 180 Grad dreht und er so der bösen Seite der Macht verfällt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
Es ist schon cool, dass man quasi von Mission zu Mission immer merkt, wie skrupelloser er wird.
Ja, wenn ich die Kampagne dann so weiterdenke, dann folgt auf die Menschenkampagne die Kampagne der Untoten dann wiederum. Und das ist irgendwie ein ziemlich geiler Bruch dann wieder, weil es da mit dem gleichen Helden weitergeht. Also man spielt weiter Arthas und er wechselt sozusagen die Seiten. Also das fand ich mega cool.
Ach stimmt, genau.
Der Prinz Arthas dreht dann irgendwann völlig durch, als er Visionen von so einem mächtigen Schwert hat. Das ist so ein Artefakt.
Wo kommt jetzt die Transition zu The Frozen Throne? Weil da geht's ja eigentlich auch nur wieder um den machtgeilen Arthas, der jetzt halt da auf den Stuhl sitzen will.
Naja, also was Dodo ja bisher komplett verschwiegen hat, ist, dass diese Untoten ja so einen Superdämon holen wollen.
Ich glaube, das kann man spoilen. Und wer nicht gespoilert werden will, der skippt jetzt einfach das Story-Kapitel.
Ich habe den Namen leider vergessen von diesem Megadämon, den man eben in der letzten Mission dann quasi aufhalten will.
Den Archimond.
Archimond heißt er, genau. Weil da geht's ja dann darum, dass diese ganzen Wirrlichter sammeln sich ja um diesen Riesenbaum und die locken den da ja mit Absicht hin und dann jagen die das ja in die Luft. Und den besiegt man und was mit Arthas passiert, in Reign of Chaos wird das ja gar nicht aufgegriffen.
Dieses Lichtking-Artefakt, das ruft doch nach ihm und dann kriegt er das und muss seinen besten Freund opfern und macht das aber, um diese Macht zu erlangen.
Genau, und dann hört das für ihn aber auf und dann weiß man aber nicht, wie es bei ihm weitergeht. Und Frozen Throne setzt quasi da an. Ich glaube, Frozen Throne fängt auch nicht direkt nach dem Ende von Warcraft 3 an, kann das sein? Sondern so ein Ticken davor.
Du darfst Illidan nicht vergessen, der ist ja auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Der wird in der Nachtelfen-Kampagne des Spiels erwähnt. Das ist so ein Typ, der sollte vor, weiß ich nicht, 5000 Jahren sollte der schon Dämonen jagen und ist dabei aber auch völlig durchgedreht und den haben sie erstmal weggesperrt unter die Erde. Und den sollst du irgendwie befreien. Der ist natürlich die komplette Loose Cannon. Das Erste, was er macht, um sich irgendwie gegen diese Dämonen zu wehren, ist irgendwelche vor 1000 Jahren ertrunkenen Nachtelfen, die mittlerweile zu Nagas mutiert sind, vom Boden des Meeres wiederzuholen. Also der ist auch komplett irre. Ob das so sinnvoll ist, die Dämonen mit einer anderen komischen Rasse vom Grund des Meeresbodens zu bekämpfen, ist dann die nächste Frage, der du dich dann eben der ersten Kampagne stellst von Frozen Throne. Weil da geht's mit den Nachtelfen los und du sollst Illidan dann eigentlich jagen, Illidan und seine Nagas.
Illidan erweckt man ja sogar, das sagt ja dann der Waldschrat, sagt ja, Mist, wir müssen ihn aufwecken.
Mhm.
Und dann ist er ja erst noch gut und dann, jetzt habe ich vergessen, wie er sich verwandelt, aber in dieser einen Mission siehst du ihn nur als diesen schwarzen Dämonenschemen und dann haut er ab und das wird aber in Reign of Chaos ja auch nicht aufgeklärt und erst in Frozen Throne wird das dann auch noch weiterverfolgt. Das sind so die zwei Storystränge, die in Reign of Chaos quasi abrupt aufhören und dann in Frozen Throne weitergeführt werden.
Ja, da wird halt an diesem Helden Illidan auch nochmal gezeigt, was im großen Umfeld schon mit diesen Göttern und Titanen angezeichnet wird. Und zwar dieses ganze Lovecraft-Zeug, das, wenn du dich dem Wahnsinn aussetzt, dann nimmt er irgendwann einen Teil davon auch bei dir in Kauf. Naja, und dann gehst du halt los und wirst selber so ein Halbdämon und tötest alles und nicht nur die Bösen. Und ja, der Illidan. Ich versuche gerade den Bogen zu kriegen, was die zweite Kampagne nach den Nachtelfen war.
Ja, die Orks nochmal. Die Wanderung, wo sie dann durch die Wüste gehen. Die Wüste ist voller Schweinemenschen.
Geil.
Das sagt doch der eine Grunzer. Da treffen die Tauren. Meine alten Knochen schmerzen.
Und die bauen sich ihre Städte. Die Axt im Haus erspart den
Zimmermann. Den Zimmermann, genau.
Ay, ich sehe, wir sind ja mal super vorbereitet. Entsprechend würde ich jetzt sagen, fast forward, wie endet denn bitte schön die Story in Warcraft 3? Jetzt mal noch ohne die Bonuskampagne.
Ist er dann nicht an dem Frozen Throne und nimmt da Platz einfach und dann so auf?
Er kontrolliert dann quasi sämtliche Untote und das hört erst in World of Warcraft wieder auf.
Also quasi ein für uns, wenn wir ihn spielen, gutes, aber für die Welt eigentlich böses Ende.
Mhm.
Genau, und Frozen Throne hat aber auch kein wirkliches Ende, weil da wussten sie scheinbar noch nicht, wie sie die Story weiterführen. Dieses Adventure-Game war ja auch mal angekündigt. Ich weiß gar nicht, ob das jemals, es ist niemals rausgekommen. Und dann haben sie es ja jetzt schlussendlich in World of Warcraft, haben sie das ja dann alles fortgesetzt. Aber auch Frozen Throne hört nicht so wirklich befriedigend auf.
Soll ich das Trivia hier gerade noch reinwerfen? Das Adventure-Game sollte eigentlich anstelle von Warcraft 3 kommen. Also das hätte die Story von Thrall beschrieben und er hätte sich da auch mit irgendwelchen Goblins angefreundet und hätte sogar am Ende Alexstrasza, diesen großen Lebensdrachen, getroffen und was. Also da ist einiges drin passiert, was dann natürlich nicht Kanon war, weil das Spiel ist ja nie rausgekommen, was sie dann in Warcraft 3 und vor allem in WoW verwurstet haben am Ende.
Was ich dann noch ganz cool fand, vielleicht können wir im Gameplay dann mehr darüber reden, aber jetzt mal schnell beim Storyteil. Es gibt dann noch eine Bonus-Kampagne, die funktioniert dann ganz anders. Die hieß The Founding of Durotar. Da spielen wir so einen Batman-mäßigen Ork-Oger-Mischling namens Rexxar. Und mit dem spielen wir dann ja quasi die Vorgeschichte zu World of Warcraft. Der hilft den Orks wieder mal bei einem Kampf gegen die Menschen. Ich sag's jetzt mal so ganz plump.
Genau, da kommen irgendwie Schiffe dann rüber und verfolgen diese flüchtenden Orks und da helfen dann Rexxar und ich glaube Vol'jin, der spätere Kriegshäuptling der Horde, ist da auch schon mit am Start, die helfen dann da irgendwie aus.
Also wenn ich dir jetzt zuhören würde, ich würde von der Story gar nichts verstehen, wenn ich das nicht kennen würde, weil das sind schon wieder so viele Namen und so viele Orte.
Ja.
Da verliert man halt mega schnell den Faden. Azeroth und Kalimdor und ach was weiß ich.
Das meine ich halt auch mit dem Wechsel von Warcraft 2 auf Warcraft 3, nimmt das halt völlig überhand. Jede Einheit hat halt einen Namen. Diese Warden zum Beispiel, die da am Anfang hinter Illidan her ist, die ist ja auch die Maiv, die du jetzt dann in Heroes of the Storm wieder spielen kannst. Und ach, die haben halt alle irgendwelche Namen und alle haben eine Wikipedia-Seite von 6 Metern. Und das sollst du dann alles lesen und behalten. Also es wird schwierig.
Keiner kann sich das alles merken, außer der rote T-Shirt-Typ, der da jeweils bei den Conventions die schwierigen Fragen stellt.
Hä, hey, was?
Kennt ihr den nicht?
Ach. Als die WoW angefangen haben zu machen, war Blizzard so halb, oder habe ich sehr lange nichts mehr damit zu tun gehabt. Ich habe auch nie WoW gespielt, weil mir da die Suchtgefahr zu groß gewesen ist. Beziehungsweise Suchtgefahr, mich interessieren MMOs sowieso nicht. Das macht mir überhaupt keinen Spaß.
Ich glaube, WoW können wir jetzt nicht auch noch anfangen, sonst erzähle ich noch 2 Stunden über die Story.
Nee, aber ich fand's halt echt interessant, dass storymäßig gibt es quasi in Reign of Chaos diese übergeordnete Story mit dem Archimond und dann hat aber jede Rasse nochmal ihre eigene Story, wie zum Beispiel, dass Arthas böse wird. Dass wenn man die Untoten spielt, geht's darum, diesen Kel'Thuzad zu erwecken. Bei den Orks geht's um die Bevölkerung von Kalimdor. Und bei den Elfen geht's dann eben nochmal darum, die Welt zu verteidigen und eben Illidan und... Also, hättest du 4 Spiele draus machen können. Haben sie ja dann bei StarCraft gemacht.
Stimmt, ja, stimmt, wirklich. Ist ein guter Vergleich. Ja, und dann auch diese Menschenkampagne fand ich halt auch so geil, wo sie dann irgendwie diesen Stoßtrupp bauen und in die Welt der Orks vordringen wollen. Und dann besteht die Allianz ja zu dem Zeitpunkt noch aus den Hochelfen. Die Nachtelfen sind da schon irgendwie auf einer ganz anderen Insel gelandet. Die Hochelfen sind immer noch so ein bisschen, ja, Magie ist ganz geil, egal ob wir da alle von süchtig werden. Und die Menschen denken sich dann irgendwann, ja, ich glaube, wir gehen mal lieber ohne die, wir lassen die hier, die sind auch nicht so coole Verbündete.
Ja, aber von den Nachtelfen weiß doch gar keiner, weil die ja im Verborgenen gewohnt haben.
Ja, auf so einer Insel irgendwie, ne?
Ja, und keiner kannte die eben, weil die eben so die stillen, heimlichen Beschützer gewesen sind. Deswegen können die Einheiten ja auch nachts unsichtbar sein.
Ja, und diese Hochelfen-Heinis, die man ja in Warcraft 2 zum Beispiel auch noch bei der Allianz mit am Start hatte, die lässt man dann da irgendwie zurück. Und in World of Warcraft sind die dann plötzlich natürlich Teil der Horde, weil die das auch nicht so geil fanden. Also das ist schon alles ganz cool. Da kannst du halt so viele Geschichten erzählen und das machen die einfach so in 3-4 Missionen. Es ist schon heftig, wie viel Story man in so einem Spiel verstecken kann, wenn man denn gute Schreiber dahinter hat.
Und schon weiß, dass man später mal heftig die Cash-Cow draus melken will. So, bevor wir jetzt mit unserem tollen Halbwissen die Hörerschaft komplett verwirrt haben, mache ich jetzt hier einfach mal einen Strich und ich sage, wir springen mal kurz zur Grafik. Das ist relativ unkompliziert. Wir haben da schon Polygonoptik. Was ich hier aber speziell finde, ich würde behaupten, das ist eines der ganz, ganz wenigen Spiele, dessen Grafik bis heute noch gut aussieht, obwohl es halt so 3D-Polygonoptik ist. Alle anderen Spiele dieser Sorte, PlayStation-Ära und so weiter, sehen heute einfach hässlich aus. Das Spiel kann man heute aber noch gut spielen und gut angucken.
Ja, Blizzard hat das auch gut gepatcht und an die großen Auflösungen angepasst und deswegen ist das echt erstaunlich gut spielbar immer noch. Ich fand das immer super geil, dass es richtige Cutscenes in dem Spiel gegeben hat, die eben auch die Story vorangetrieben haben in Spielgrafik.
Genau, diese gerenderten Szenen, wo die Helden sich dann immer miteinander so unterhalten, ne?
Na, eben nicht gerendert.
Nee, das ist eben nicht gerendert. Wenn die sich miteinander unterhalten, ist Spielgrafik.
Ah, genau. Und zwischendurch kriegst du ab und zu mal Cutscenes, wenn du am Anfang oder am Ende einer Kampagne bist, ne?
Genau.
Und die sind jeweils voll vertont, auch die Ingame-Cutscenes. Und richtig gut vertont, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen.
Apropos vertont, komplette deutsche Sprachausgabe gab's auch.
Hatte ich damals auch. Ich hab's im deutschen Videospielgeschäft noch gekauft zu der Zeit.
Ich hab's damals auch auf Deutsch gespielt und ich kann sehr viele Ausrufe noch auswendig wie "Sprecht, Dummkopf".
Von dem Arthas.
Ja, oder Frostmourne hat Hunger.
Stimmt.
Dabu.
Die sind mir auch noch alle im Gedächtnis, ja.
Ja, gerade Arthas, weil diesen Anfang habe ich halt relativ oft gespielt und gerade ihn habe ich halt noch so ein bisschen im Gedächtnis drin.
Es gibt wirklich coole Render-Cutscenes. Ich glaube, Blizzard ist schon fast berühmt dafür.
Ja, früher war das sowieso einer der Highlights, wenn du eine Blizzard-Cutscene sehen konntest, weil das war die Macht an Render-Sequenzen. Das war unfassbar.
Das war in Warcraft 2 in den 90ern ja schon ganz gut, sag ich mal. Aber bei Warcraft 3 haben die einfach alles in den Schatten gestellt. Da gab's Animationsfilme in den 2 Jahren danach, die sahen nicht so gut aus.
Ja, das war voll krass. Wie die Figuren sich auch bewegt haben und wie viele Details. Ich meine, heutzutage, wenn man sich jetzt das Intro von Warcraft 3 anguckt, wird wahrscheinlich die Auflösung nicht hoch genug sein. Ich weiß nicht, ob sie das noch angepasst haben, aber damals war das, da hat man dieses Feature, dass man die Cutscenes nochmal angucken kann. Hatte das Warcraft 3 mit den Cutscenes nochmal angucken oder musste man tatsächlich Spielstände laden?
Du kannst auch einfach in den Spielordner, das weiß ich noch, da waren die Filmsequenzen als Dateien hinterlegt und dann kannst du da alle gucken.
Ja, cool.
Genau, aber da hat man das halt noch ganz gerne gemacht. Ich meine, sowieso 2002, da gab's YouTube ja noch gar nicht. Ich glaube, GameFAQs gab's schon und man konnte in sehr bescheidener Textform Sachen nachlesen. Mhm. Aber wenn man sich Rendersequenzen oder was auch immer nochmal angucken wollte, muss man halt wirklich nochmal einen alten Spielstand laden und das nochmal spielen oder sich eben angucken.
Abschließend dazu, auch wenn es vielleicht nicht ganz passt, ist halt noch zu erwähnen, dass nicht nur die Grafik bei diesen ganzen Cutscene-Geschichten mega geil war, sondern für mich eben auch das, ich sag mal, Cineastische, also wirklich dieses Filmhandwerkliche, was sie da reingebracht haben, wenn sich zwei Haufen Pixel gegenüberstehen, aber du fieberst trotzdem mit, weil immer wieder so ein Over-the-Shoulder-Shot kommt und dann hast du einen Kampf und dann flasht der Bildschirm auf und das ist halt einfach technisch gut gemacht und nicht nur was Spielentwicklung angeht, sondern halt auch einfach was die Inszenierung angeht. Die Filmszenen dann natürlich noch mehr, also da diese Szene, wie Arthas da irgendwie seinen Vater entthront.
Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist eine meiner Lieblings-Cutscenes, weil die so unfassbar gut gemacht ist, also ist auch Hammer inszeniert ist, wie wo quasi die Kamera ist, wie er da reinkommt und diese Blüten herabregnen und er dann eine in der Hand hat und aber Handschuhe anhat und dann reibt er da so kurz, dann lässt er sie einfach fallen und ach, das ist einfach voll geil.
Ja, auch 16 Jahre danach noch.
So manch einer mag sich's wünschen, aber vielleicht hätte Blizzard einfach einen Animationsfilm machen sollen.
Statt dieses furchtbaren WoW-Films, ja.
Ich fand ihn nicht furchtbar, aber ja. die Ingame-Spielgrafik, da sind die Figuren ja sehr zusammengedrückt. Da wirken die ja wie so kleine Meinzelmännchen und die Größenverhältnisse sind auch ein bisschen abstrakt. Die Menschen sind halt so 5 Zentimeter kleiner als ein Haus oder ein Baum.
Ja, stimmt, ja.
Sieht schon sehr fast schon schnuckelig aus. Es funktioniert trotzdem. Und ich glaube, das war sogar einer der ersten Spiele, wo man, wenn man das Mausrad gedreht hat, dann hast du halt den Blickwinkel ändern können, dann hast du so wie so reinzoomen können. Das fand ich auch immer sehr cool.
Ja, du gehst dann flach runter und du wechselst von einer hohen Perspektive in so eine fast schon Schulterperspektive.
Meiner Meinung nach war das aber unspielbar so.
Ja, das wurde auch mehr in den Cutscenes verwendet. Also ich glaube, das war eher ein Gimmick, dass man das dann auch in der echten Mission machen konnte. Aber erfunden wurde es, glaube ich, eher, um dann wirklich Story im Spiel zu vermitteln.
Ja, absolut, absolut, ja.
Genau, weil zwischen diesen Missionen, wir haben es ja vorhin schon gesagt, gibt es eben diese Unterhaltungen und die sind auch in dieser Grafik gehalten. Und da sieht man dann eben ganz oft diese merkwürdigen Größenverhältnisse. Aber was soll's?
Die ganzen Charaktere sind auch so super eckig und mega kantig und jedem anderen Spiel würde man das heute ankreiden und sagen, das sieht ja mega schlecht aus. Aber Warcraft verkauft dir das einfach als Artstyle und dann sieht's halt heute wieder gut aus. Ich kann mir heute ein Warcraft 3 nicht vorstellen in so schön runder, moderner Grafik. Das muss einfach ein bisschen eckig, fast schon ein bisschen comic-mäßig sein.
Ja, genau, comic-mäßig ist der richtige Ausdruck.
Auf jeden Fall, das beschreibt auch diese übersättigten Farben ziemlich gut, ja.
Ja, ich glaube, viel mehr können wir zur Grafik echt nicht mehr sagen. Sah damals schick aus, sieht heute schick aus, einfach auf eine andere Art und Weise. Es geht heute wieder mit einem Widescreen-Patch, der erst jüngst erschienen ist, habe ich ja erwähnt. Aber zum Patch und zu wie spielt man das denn heute, werden wir hinten raus noch ein Kapitel anhängen. So, jetzt gehen wir zum eigentlichen Kernteil von fast jedem Spiel, aber besonders auch von Warcraft 3, natürlich das Gameplay.
Ich fange mal mit dem Geschichtsunterricht an, wie sich das Ganze so entwickelt hat, weil man das an Warcraft 1, 2 und 3 sehr, sehr gut skizzieren kann und dann lasse ich euch bei Warcraft 3 volle Fahrt. Bei Warcraft 1 muss man sich das Ganze so vorstellen, wenn man an ein modernes Strategiespiel denkt, dann denkt man ja zuallererst daran, okay, du hast da 12, 13, bei StarCraft vielleicht sogar 20 oder 25 Einheiten, spannst die Maus da drum und machst einen Rechtsklick und dann greifen die schon irgendwas an. Bei Warcraft 1 musst du jede Einheit einzeln auswählen.
Also einzeln auswählen und dann einzeln schicken oder einzeln auswählen, dann den nächsten und dann den nächsten und dann hat man schon eine Dreiergruppe.
Nee, das hat schon so ausgesehen, dass das ein komplettes Micro-Battle war, weil das eben auf der Engine des allerersten Real-Time-Strategy-Games noch beruht hat. Und da war es eben so bei Dune 2 damals. Und auch Warcraft 1 schnappt sich das halt. Und ein typisches Warcraft-Match sieht halt so aus, dass du klickst, Haupthaus, Peon ausbilden. Warten, bis der endlich mal kommt. Dann nimmst du deinen Peon und baust eine Straße zur Goldmine. Ich glaube, das macht man heute auch in keinem einzigen Strategiespiel mehr. Linksklick auf den Peon, linksklick auf Bauen. Hotkey für Straße, links auf die Map. Und das machst du dann erstmal so 16 Mal. Und irgendwann bist du da bei der Goldmine, dann kannst du vielleicht noch einen Peon holen.
Oh je.
Dann hast du irgendwann genug Gold, um eine Kaserne zu bauen. Und sei es dann endlich mal so weit vorgedrungen, dass du deine 4, 5 Grunzer-Einheiten hast, das sind so die ersten, die du bei den Orks kriegst, dann sieht ein Kampf halt auch so aus. Grunzer 1 anklicken, A für Angriff drücken, Gegner mit dem Linksklick andrücken. Grunzer 2 anklicken, A für Angriff, Gegner anklicken. Da brauchst du halt so ein geradezu koreanisches Micromanagement für, dass es unfassbar schwierig ist, die Kampagne auf easy durchzustellen. Du kannst zum Glück die Spielgeschwindigkeit runterdrehen, dann ist es mir gelungen, aber Spaß macht's nicht. Also gerade aus heutiger Sicht ist es eine Katastrophe. Daraus hat natürlich Blizzard viel gelernt. Also relativ zeitgleich zu Warcraft 2 kam dann eben auch Command & Conquer von Westwood. Und die haben viele, viele gute Features schon so eingeführt, die man heute bei Strategiespielen nicht mehr missen will. Als erstes Beispiel natürlich, dass du mit der Maus ziehen kannst, um dir eine Armee zusammenzubauen, dass du einfach dann mit 13 Einheiten gleichzeitig einen Rechtsklick auf den Gegner machst und die greifen an. Dass sie vielleicht nicht einfach nur blöd rumstehen, sondern dass sie einen Gegner in ihrem Umfeld auch mal verfolgen oder dass ein Fernkämpfer von alleine auf die Idee kommt, was in seinem Umkreis anzugreifen. Und solche Komfortfeatures, wo heute eigentlich kein Spiel mehr ohne funktioniert, waren dann bei Warcraft 2 immerhin schon mal am Start. Bei Warcraft 2 konntest du 9 Leute in eine Gruppe werfen, konntest sie dann auch mit diesem Shortcut mit Steuerung 1, Steuerung 2, hast du sie auf Gruppen gelegt, drückst du dann irgendwann die 1, dann hast du die wieder angewählt automatisch. Das war schon alles ganz cool.
Weil du gerade Westwood Studios angesprochen hast, das ist schon ein bisschen schade, dass die in der Leichengrube von EA verrotten.
Die haben sich halt immer so die Karten in die Hand gespielt, finde ich. Also Warcraft und Command & Conquer.
Genau, das waren nämlich die beiden Sachen. Die Mächte, die es gab, war Westwood mit Command & Conquer in seinen verschiedenen, fast schon Epochen und dann eben Blizzard, die mit Warcraft am Start waren. Und die waren aber so ähnlich und unterschiedlich gleichzeitig, dass die sich nicht so wirklich im Weg gestanden haben, meiner Meinung nach.
Eher im Gegenteil aus meiner persönlichen
Sicht. Weil du wolltest beide
Sicht.
Haben, du wolltest sowieso beide haben.
Genau, und die haben auch ganz, ganz viel voneinander gelernt. Also gerade so was Basenbau angeht, hattest du ja bei Warcraft immer schon, die Einheit baut jetzt dieses Gebäude und dann steht das Gebäude da irgendwann. Bei Command & Conquer hattest du eben den anderen Ansatz, da wurde das Gebäude erst mit so einem Cooldown aufgeladen, dann kannst du es aber sofort auf die Map schmeißen. Dadurch, dass es einfach beides gab und beides funktioniert hat, hat man da so coole Balancing, ja, Lessons learned einfach draus gehabt. Auch als Entwickler, die werden sich ganz, ganz stark gegenseitig beeinflusst haben. Und dass eben zum Beispiel in StarCraft 2 heute so gut ist, liegt mit Sicherheit teilweise eben auch an Westwood oder sogar an Microsoft mit der Age of Empires-Reihe. Die hat er ja auch dann reingefunkt. Ja, und so kamen eben diese ganzen Features dazu, um das jetzt zum Abschluss zu bringen. Also auch so diese Shift-Verkettung, du drückst halt Shift und baust dann 5 Einheiten gleichzeitig oder hast so eine, bei Warcraft 3 hast du dann auch endlich so eine Ausbildungsschleife. Bei Warcraft 2 ist es auch noch so, da klickst du halt deine Kaserne an, kannst einen Grunzer bauen, wartest du, bis der fertig ist, musst die Kaserne nochmal anklicken. Bei Warcraft 3 hängst du halt gleich 3 Grunzer in diese Ausbauschleife und die kommen dann nacheinander rausmarschiert. So hat sich das Genre eben während dieser Entwicklung durch Warcraft 1, 2 und 3 und natürlich auch die in der Zwischenzeit herauskommende Konkurrenz hat sich halt zu dem entwickelt, was es heute ist. Und was Warcraft 3 speziell ausmacht, das lasse ich dann mal euch.
Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass zwischenzeitlich mal noch StarCraft 1 erschienen ist. Das müsste ja ungefähr 98 gewesen sein, wer den Podcast dazu gehört hat.
Ja, das war natürlich was 98. Das haben wir doch im gametalk.fm/Spielejahr1998.
Ja, und diese drei charmanten Podcaster, denen ihr hier gerade lauscht, die kann man natürlich auch über StarCraft philosophieren hören in gametalk.fm/StarCraft.
Um die Links noch schnell zu korrigieren, gametalk.fm/StarCraft Remastered, wie es der Titel da schon sagt, sprechen wir da über das Remake. Und passend dazu, wer sich für die Epoche interessiert, gametalk.fm/Spielejahr1998, da reden wir dann gleich über das ganze Jahr.
Genau, weil die Reihenfolge von den Veröffentlichungen, was Blizzard gemacht hat, war Warcraft 2. Warcraft 2 hat ja auch eine Erweiterung gekriegt. StarCraft, die StarCraft-Erweiterung und dann kam erst Warcraft 3. Und ich glaube, von der StarCraft-Erweiterung, wann ist sie rausgekommen? 99 meine ich. Ja, siehst du, da kam dann 3 Jahre lang nichts von Blizzard. Eigentlich unvorstellbar heutzutage. Und die Zeit haben sie eben genutzt, um unter anderem auch diese Grafik zu erstellen, weil StarCraft hatte ja auch noch den 2D-Look. Dieser Sprung war wirklich phänomenal. Es war unfassbar, wie viel das nochmal verfeinert, verbessert und einfach alles in noch krasser. Ey, Blizzard war mal so eine krasse Hütte.
Ja, heute wahrscheinlich immer noch. So, jetzt aber mal zum Gameplay von Warcraft 3 selber. Das Micro, das bleibt da immer noch, aber vielleicht nicht unbedingt bei den Standardeinheiten. Ja, da auch, die können auch hier und da mal einen Zauber oder noch eine Nebenfähigkeit. Aber ganz besonders dann bei einer zentralen Neuerung, beim großen Fokus, den Helden. Wir haben hier bis zu 3 Helden in einem Spiel, die können aufleveln. Denen können wir Fähigkeiten geben, die dann auch wiederum auflevelbar sind. Und man kann ihnen Items geben. Also da schon ein ziemlich starker Fokus auf Micro, was mir ganz ehrlich gesagt nie so richtig gefallen hat.
Wie bitte?
Ich mag's einfach mehr so makromäßig, hier nehme ich 20 und da nehme ich 20 und da nehme ich 30 und dann hau ich die auf den Gegner.
Ich fand das gerade immer mega geil, dass die das eingeführt haben mit diesen Helden und dass das so wunderbar reingepasst hat. Ich habe das immer so gesehen, ja, er ist der Anführer von dieser Gruppe und er muss halt immer dabei sein. Jede Rasse hat 3 verschiedene Helden mit grundverschiedenen Fähigkeiten. Das war einfach der Knaller. Ich fand das einfach super genial, dass du dann die Wölfe da machen kannst, den Kettenblitz oder den Stomp oder, na, was hat der Arthas da gemacht? Wie heißt es denn?
Na, er kann doch Totenkopf. Heilen.
Ja, weil das Geile war, in den Menschen konnte der Arthas heilen und bei den Untoten konnte dieser Angriff Schaden machen und die Untoten hat er geheilt. Das fand ich super genial.
Ja, ich verstehe es schon. Das ist auch schön und das macht mir zum Beispiel die Schlacht um Mittelerde mega viel Spaß, weil da haben sie es richtig gemacht. Aber hier gerade noch mit den Items und so, das ist mir fast schon zu stressig, weil du musst ständig bei allen Einheiten durchklicken.
Ich habe die Items
und die
nie
und
benutzt.
Und alles. Ja, aber dann ist man mega schlecht.
Was?
Ja, doch, Items sind schon ziemlich wichtig. Speziell so Tränke, das richtige Kaufen von Items. Es gibt ja auch Shops auf der Karte.
Das habe ich nie gemacht. Ich habe mir nie was gekauft und ich habe so gut wie nie Tränke benutzt.
Ja, aber dann hast du wahrscheinlich immer heftig auf die Rübe gekriegt in den Matches.
Naja, ich bin auch kein besonders guter Spieler, glaube ich. Mir macht das aber trotzdem Spaß.
Okay, kommen wir zurück auf die Heldeneinheiten. Was wir dazu noch vergessen haben, ist natürlich, dass die aufleveln, klar. Aber du kannst ihnen, wie man es heute aus MOBAs kommt, den Zusammenhang erklären wir später noch, haben die halt Fähigkeiten auf verschiedenen Levels. Und wenn dein Held jetzt irgendwie von Level 1 auf Level 2 steigt, dann kann er eine neue Fähigkeit lernen und auf Level 3 kann er eine seiner Fähigkeiten verbessern. Und auf Level 6 lernt er dann so ein Ultimate. Die können halt wirklich das Spiel so krass entscheiden, dass es ein total wichtiger strategischer Aspekt ist. Wie bringe ich meinen Helden jetzt möglichst schnell auf Level 6, damit er das Ultimate bloß hat, bevor der Gegner mir sein Ultimate da irgendwie drauf drückt?
Ja, aber die Levels sind ja pro Mission gecapped. Du kannst ja dann nicht noch weiter gehen. Das ist ja schon ein bisschen gestreamlined.
Wir sind schon lange, lange in den normalen Spielen. Wir sind nicht mehr in der Kampagne.
Für mich gibt's nur die Kampagne. Ich habe das nie im Multiplayer gespielt.
Okay.
Ich fast ausschließlich. Das ist ja ein guter Name für beides jemanden. Ja, jedenfalls, diese Ultimates sind ziemlich wichtig. Und wie wir jetzt halt schon gesagt haben, also die Items, es ist ein Mittelding. Sie sind nicht komplett spielentscheidend, aber so, wenn du gar keine einsetzt, dann kommst du schon an der einen oder anderen Stelle ins Schwitzen. Also gerade mal so eine Scroll of Healing oder so ein Invulnerability Potion, bei dem ich mir gerade die Zunge gebrochen habe, die können schon einen Unterschied machen.
Ah, ich habe gedacht, du meinst in der Story-Kampagne, dass da diese Tränke wichtig sind. Nee, das habe ich alles. Ist lustig, weil ich habe nämlich noch drüber nachgedacht, dass ich es nie im Multiplayer gespielt habe, stimmt natürlich nicht. Es ist aber bei mir an einer Hand abzählbar, wie oft ich das gemacht habe. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man auf die Helden verzichtet, weil sie sind ja relativ teuer und da muss man die hochleveln. Aber naja gut, du siehst ja Hardcore-Noob.
Ja, die Helden machen im PvP, also wenn du Player versus Player spielst, machen die halt komplett den Unterschied. Da kann eine Runde schon entschieden sein, wenn du mit einem Helden in einen Hardcounter für diesen Helden reinrennst. Also da musst du schon echt gut spielen, um aus so einer Situation wieder rauszukommen, wenn du einen Magier spielst. Und dann spielt ein guter Spieler gegen dich eben diesen Demon Hunter und zieht dir die ganze Zeit dein Mana raus und du bist eigentlich nur dabei beschäftigt, wegzurennen. Das setzt sich schon ganz schön unter Druck. Das kann ich als Menschen-Main-Spieler nur bestätigen.
Ja, aber Stefan, um hier gleich anzuknüpfen, aber deine Kampagnenpräferenz trotzdem noch schnell zu bemühen. Das ganze System mit den Helden haben sie ja dann in der Bonus-Kampagne, die wir vorhin mal angeteased haben, quasi auf die Spitze getrieben.
Genau.
In der Bonus-Kampagne The Founding of Durotar spielen wir nur Helden. Wir beginnen mit einem, mit Rexha, diesem Batman. Okay, der kann noch Beasts beschwören, die kann man dann auch noch steuern. Dann hat man vielleicht mal 3 Einheiten. Später kommen noch 2 Helden dazu, also man hat höchstens mal 5 Einheiten, die man steuert, normalerweise, und sonst nichts. Da wird aus dem RTS schon so ziemlich ein RPG.
Ja, was meinst du, warum mir das so gut gefällt? Dabei habe ich diese Founding of Durotar, ich glaube, ich habe das nur einmal durchgespielt. Und dass man da noch andere Helden spielen kann, wusste ich schon gar nicht mehr. Ich habe nämlich gedacht, man spielt nur diesen, er sagt Batman, das liegt aber daran, der sieht halt aus wie ein Bär und hat so eine Maske auf.
Mhm. Rexha heißt er eigentlich, aber er sieht aus wie Batman.
Wie gesagt, ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass man da noch andere Helden spielt.
Du bekommst quasi Gefährten zur Seite gestellt, andere Heldenfiguren, die triffst du dann irgendwann im Storyverlauf und dann spielst du mit denen.
Also es ist eigentlich eher fast ein bisschen light, weil du rennst eigentlich nur von einer Aufgabe zur nächsten und es ist sehr gestreamlined. Das hat die Bezeichnung Bonus schon verdient, weil es ist eigentlich auch nur ein Bonus.
Ja, es war ein schlechtes RPG, aber ein kreatives RTS, weil da gab's dann halt schon die ganzen Fetch-Quests und so weiter, die man heute böse abstrafen würde. Für diese Zeit früher war das aber ganz okay, weil die das dann da quasi mit erfunden haben.
Ja, gerade dieses Quest-System, das hat den Spieler nachträglich betrachtet, natürlich auch schon mal ein bisschen auf World of Warcraft vorbereitet, wo es ja genauso losgeht dann.
Es ist absolut die Vorbereitung auf World of Warcraft, weil World of Warcraft dann diese Story weitererzählt. Die Kampagne endet ja wohl sogar so mit einem WoW-Trailer. Wieder eine dieser Render-Cutscenes, wo dann am Ende kommt, ja, die Geschichte geht weiter in der World of Warcraft.
Ach, echt? Das wusste ich gar nicht mehr.
Das wusste ich auch nicht mehr.
Was da auch noch toll war, was es heute so nicht mehr gibt, die Bonuskampagne war aufgeteilt auf, glaube ich, 3 Akte.
Genau.
Der erste war bei Release schon dabei, die anderen kamen dann for free später hinzu.
Da sind wir bei einem wichtigen Punkt und das nehme ich mal als Überleitung zum Thema E-Sports, das man hier nicht auslassen darf. Das Spiel wurde halt gepatcht und zwar richtig, richtig gut. Also es wurde gebalanced wie verrückt. Das haben wir bei StarCraft 1 schon angesprochen. Dafür war Blizzard bekannt. Die haben sich halt wirklich ihre Pro-Matches zu Herzen genommen. Die hatten vorher mit StarCraft 1 natürlich allerlei Chance daran zu lernen, weil das in Korea ja geradezu explodiert ist. Und jetzt war dieses bunte, eher europäisch-amerikanisch angehauchte Warcraft 3 mit seiner wir haben es fast knuffig genannt, mit dieser Comic-Grafik am Start und war einfach irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Welt hatte einfach Bock auf E-Sport, kam mir so vor. Gerade mit Sendern wie Giga TV damals bei uns war auch die Bühne dafür endlich gegeben. Also, dass bei uns damals noch keiner irgendein Videospiel in einem Stadion gespielt hat, klar, das machen sie ja selbst heute noch nicht in Europa. Größtenteils nicht. Aber wenn wir jetzt mal so zurück überlegen, wir haben schon gesagt, YouTube war noch nicht so richtig praktikabel, aber über die ESL, also diese Electronic Sports League, konnte man sich dann zumindest eben schon mal eine halbe Nacht lang irgendwelche Replays runterladen. Dann konnte man sich eben angucken, wie seine Lieblings-Warcraft 3-Profis gegeneinander gespielt haben. Und dazu, das kann man sich heute auch gar nicht mehr richtig vorstellen, also diese Replays hast du in Warcraft 3 geladen, hast sie da über so einen Player abgespielt. Und dann musstest du im richtigen Moment dazu die MP3 von dem Shoutcaster starten. Dann hat er das für dich kommentiert. Also das sind halt so diese Kinderschuhe des E-Sports, die ich damals da ganz aktiv mitgefiebert habe.
Ja, ja, das muss man vielleicht echt nochmal ein bisschen rausheben, weil die Jungen von heute, die kennen das so gar nicht mehr. Man hat also kein Video geguckt. Man hat stattdessen in Software das Spiel verfolgt, wie es quasi vor den eigenen Augen gespielt wird, aber man kann nicht eingreifen.
Mit Pause drücken und mit hier und da nach links gucken, heißt natürlich im Umkehrschluss aber auch, du musst dir selber die spannenden Szenen suchen. Und wenn der Kommentator gerade was ganz anderes beschreibt, dann bist du schon mal hektisch mit der Maus am Scrollen.
Das gibt aber auch ein paar technische Vorteile gegenüber einem Video. Man kann nämlich auf der ganzen Map rumzoomen und irgendwas angucken. Man kann selber die Einheiten anklicken etc. Das geht bei einem Video natürlich nicht. Also nur ganz schlecht ist diese Replay-Idee eigentlich auch nicht.
Ja, sie ist halt bei uns dann auch eher Behelf gewesen. Also wenn du heute gut in einem RTS werden willst, dann guckst du dir natürlich irgendwelche Guides auf YouTube an. Klar, die erklären dir dann, wie die Build Order ist. Wir haben uns damals eben in den Pro-Matches angeguckt. Okay, hier hat er den Hof ein bisschen weiter nach vorne gebaut. Das hat er bestimmt gemacht, weil dann kommen die Einheiten, wenn sie ein Townportal benutzen, da erstmal in Deckung hinterher. Klar, das musste man sich dann selber aus den Fingern saugen. Heute schaust du dir das einfach als ein Guide-Video auf YouTube an. Also das sind schon andere, einfachere Zeiten geworden, sage ich mal. Aber das war eben damals technisch nicht anders möglich. Ein YouTube-Video zu streamen hat mitunter halt einen halben Tag Bufferzeit gebraucht. Mir kam das so ein bisschen vor, als wäre das einfach schon die Zeit gewesen, wo Leute das auch interessiert hat. Giga TV, als es das noch gab, hat dann zum Beispiel jeden Abend sogar eine Stunde exklusiv berichtet. Nicht nur über Warcraft, sondern eben auch über Counter-Strike dann. Und auch diese Sachen wie die ESL. Ich glaube, die wurde 2001 oder so gegründet. 2002 kam Warcraft, also klar, das ist natürlich logisch, dass man sich dann auf das größte RTS auch irgendwie stürzt. Und davon kann wahrscheinlich auch die Popularität nach oben gezogen worden sein.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Spielezeitschriften damals wirklich darüber berichtet haben, was im E-Sport abgeht. Ich glaube nicht so sehr, aber im Fernsehen und im Internet wurde das auf einmal ein Ding irgendwie. Anders als bei StarCraft kam man eben auch als Einsteiger relativ leicht hinterher. Ich sag mal, Warcraft ist ein bisschen einsteigerfreundlicher für Zuschauer als ein StarCraft. Und gerade wenn dann jemand da im Studio sitzt, das sind ja die Anfangsstunden der Rocket Beans sozusagen. Ich glaube, der Simon und der Budi haben damals die E-Sports-Matches moderiert. Die haben dann eben auch ein bisschen erklärt dabei. Klar, das war dann eben genau das, was ich gemeint habe, was wir uns anfangs aus den Replays noch zusammensaugen mussten. Es war dann natürlich, wenn es im Fernsehen übertragen wurde, mega geil zu hören. Ja, und hier benutzt er jetzt den und den Stun. Das macht er ganz gezielt, damit der Gegner eben nicht wegteleportieren kann. Und natürlich, jetzt macht das alles Sinn.
Ich habe da wahrscheinlich die entsprechenden Programme nicht empfangen können. Ich konnte ja leider nur sehr, sehr wenig Giga gucken. Aber einsteigerfreundlich, vielleicht war ich auch einfach nur zu doof. Das ging ja jeweils so schnell in den Pro-Matches. Ich habe da gar nichts verstanden.
Na gut, dann wollten wir es wahrscheinlich einfach verstehen. Also ich weiß nur, dass ich mich mit drei Klassenkameraden da wirklich reingesteigert habe und gerade mit meinem Two-on-Two-Partner, dem Wacker, der das wahrscheinlich nicht hören wird hier gerade, mit dem habe ich so oft nach der Schule einfach den ganzen Tag Warcraft 3 gezockt und wir haben verschiedene Strategien ausprobiert und haben uns festgefahren dann irgendwann auf unsere Helden und sind da wirklich dann in Trainingsmods gegangen. Da können wir ganz gut den Bogen zum nächsten Thema jetzt spannen. Es gab ja so Mods, die du schreiben konntest mit einem Map-Editor. Und was da alles möglich war, also da konntest du dir halt Szenarien aufbauen, sodass wir gezielt üben konnten. Wenn der Gegner mich jetzt hier mit 12 Grunts umzingelt, wie komme ich da mit meinem Mountain King irgendwie noch lebend raus? Da haben wir wirklich so Trainingssessions gemacht. Also wir sind da voll drin aufgegangen in diesem ganzen Warcraft-Ding.
Ja, die 2000 Stunden müssen ja irgendwo auch herkommen.
Jetzt habe ich mal überschlagen, aber es könnte hinkommen. Das war halt wirklich so, nach Hause kommen, Warcraft an, Headset auf später dann. Am Anfang haben wir das sogar noch über ein Telefon gemacht, weil wir von Teamspeak noch nichts wussten und weil es natürlich auch die ohnehin schon schlechte Internetleitung noch mehr eingeschränkt hat. Man war ja froh um jede Millisekunde, die es weniger geleckt hat.
Oh je. Also ich muss sagen, ich habe den World Editor auch mal angeguckt und ich habe den sogar sehr gemocht, aber nicht, um mir da irgendwelche komplexen Szenarien zu bauen. Ich fand es einfach sehr unterhaltsam, mehr Maps zu bauen. Mhm. Ich habe da 2, 3 Maps gebaut. Ich glaube, die liegen sogar noch auf irgendeiner Festplatte irgendwo. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also da kann man ja echt sehr, sehr viel machen. Da kann man ganze Kampagnen reinbauen, da kann man Dialoge reinschreiben und so weiter. Weil das war mir dann schon zu hoch. Meine Maps waren immer sehr, sehr simpel gehalten.
Ja, aber da kann man eben vor allem ganze Genres drin schaffen. Also es hat angefangen mit diesen Hero Lanes, hießen die damals. Das darf man sich ein bisschen so vorstellen, wie wir es eben in der Heldenkampagne, in der Bonuskampagne schon erklärt haben. Da hat Blizzard ganz gut vorgemacht, wo der Weg hingehen kann. Und natürlich haben die ersten Fans dann angefangen, das nachzubauen. Das war dann auf Multiplayer ausgelegt und du konntest mit 4 oder mit 8 Leuten sogar diese sogenannten Hero Lanes spielen. Das heißt, du spielst einen Helden und hast so eine Line, auf der immer wieder Gegner auf dich zukommen. Und wer am längsten überlebt, der gewinnt. Oder alle müssen irgendein Haupthaus verteidigen, je nachdem, wer die Map gebaut hat und worauf es ausgelegt war. Ja, und daraus hat sich dann ja mit einer wichtigen Fun-Map, die komplett durch die Decke gegangen ist, ein ganzes Genre gegründet. Und das war damals Dota, Defense of the Ancients.
Klar, Warcraft 3 war vorerst mal der Grundstein für WoW, klar, haben wir schon gesagt. Tower Defense Maps gab es auch schon, habe ich auch gerne gespielt, aber das haben sie nicht wirklich erfunden. Aber jetzt, wie gesagt, du hast es erwähnt, Defense of the Ancients, das haben sie erfunden. Das kam 2003 noch für Reign of Chaos, eigentlich als Mod, kurz Dota. Und die haben somit das MOBA erfunden, was dann Jahre später die Multiplayer-Welt quasi im Sturm erobert hat. Okay, heute ist es vielleicht noch PUBG und mittlerweile Fortnite, aber League of Legends und auch Dota 2 sind immer noch riesig. Also wer heute nicht gerade irgendwie auf dem Mond lebt, der kommt an diesen Spielen nicht vorbei. Und hier muss man einfach sich mal wieder in Erinnerung rufen, Dota früher als Mod für Warcraft 3 war die Blaupause für diese Spiele.
Also ich weiß nicht, was die Umsatzzahlen da sagen, aber ich würde Brief und Siegel drauf wetten, dass Dota das einflussreichste Mod aller Zeiten war. Definitiv einflussreicher als Counter-Strike für den First-Person-Shooter-Sektor war. Und ich würde sogar sagen, auch noch einflussreicher eine ganze Ecke, als es im Moment nachzuvollziehen ist an den von dir schon angesprochenen Battleground-Maps und Battleground-Games und Battle-Royals.
Schwierig, da habe ich zu wenig Einblick, aber die sind natürlich sehr, sehr hoch. Mich würde ja nicht wundern, wenn seinerzeit Leute nur Dota gespielt haben, aber das normale Warcraft 3 nie gespielt haben.
Da kannte ich so jemanden, den habe ich mal auf einer LAN getroffen. Da wollte ich Warcraft spielen und habe mich gefreut, dass es auch jemand zockt. Und er hat mich nur blöd angeguckt, als ich da eine normale Map aufgemacht habe und dann Dota gehostet.
Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Tower Defense gespielt, ungefähr 1, 2 Dota-Runden. Aber ansonsten habe ich nur die ganz normalen Maps ganz normal gespielt, aber auch da wirklich nur so eine Handvoll Matches, das war's dann. Ich habe sonst gerne mal alleine gespielt gegen die KI oder eben die Kampagnen. Das war so mein Warcraft 3-Erlebnis.
Footman Frenzy hätte dir bestimmt noch gefallen. Da ging es eher so um den Makroaspekt, dass du wahnsinnig viele Einheiten gekriegt und hast sie in so einen großen Brawl geschmissen in der Mitte und geguckt, wo du vielleicht mal an der Flanke beim Gegner vorbeiziehen kannst. Aber das war dann eben so das Spiel, wo du eher 20, 30 Einheiten hattest als 12.
Stefan, waren Mods für dich irgendein Thema oder war da nach der Kampagne dann mal gut?
Da war dann gut. Ich habe auch sehr lange kein Internet in meinem Zimmer gehabt. Da gab es quasi diesen einen Rechner im Arbeitszimmer von meinem Vater, wo ich ab und zu mal eben auf Webseiten gesurft bin, beziehungsweise mir da eben News geholt habe, aber irgendwie Mods oder eben Online oder E-Sport, das ist so krass an mir vorbeigegangen, dass ich fast nichts darüber weiß und ich auch eigentlich überhaupt keine Lust habe. Und wenn ich heute irgendwo mal nachgucke, was geht denn da so ab, dann sehe ich da Personen, die in meinen Augen völlig gestört sind und dann denke ich mir, nee, da ist mir mein Leben für zu schade. Um mir erstens so einen Scheiß anzugucken und zweitens 10 Stunden am Tag ein Spiel zu spielen über Jahre, nee, das mache ich nicht.
Ich hätte schon krass Bock darauf, nochmal an mir selbst mitzuverfolgen, wie viel besser man durch Training in einem Videospiel werden kann. Aber ich habe einfach nicht mehr die Zeit dazu. Nicht, weil ich zu wenig Freizeit hätte, sondern weil ich meine Freizeit anders einsetze.
Also auch mit Spielen, aber für andere Spiele.
Exakt.
Ist aber ein interessanter Punkt, weil ich kürzlich auch nochmal darüber nachgedacht habe, kann man sich Fähigkeiten in Videospielen antrainieren, ob man da wirklich besser werden kann oder ob das wirklich so ist, wenn du was nicht kannst, dann kannst du es nicht.
Nee, also wir haben unsere Reflexe da, also nicht nur so Standardsituationen in irgendwelchen Editern geübt, wie ich es eben schon erzählt habe, sondern merkst du halt auch einfach, wie deine Reflexe besser werden. Und nachher hast du dann, also nicht, dass ich das in StarCraft jemals könnte, irgendwo ist dann doch so ein Skill-Cap, sage ich mal. Aber in WarCraft hatten wir nachher alle unsere Einheiten irgendwie einzeln im Micro und haben die quer über die Maps geschickt.
Okay, krass.
Also wenn ich mir ansehe, was da Leute machen, das... Ich war froh, dass ich irgendwann mal rausgefunden habe, ach, es gibt Hotkeys und man kann auch Gebäude mit Hotkeys, ach so.
Das sind halt so die ersten Lernschritte, das haben wir natürlich auch gemacht. Und damals war ja noch nicht die Standardbelegung hier auf WASD, da musstest du dir erstmal diese komische Text.config da zurechtschreiben, damit du die Hotkeys hattest, die du auch wolltest. Also das waren schon abgefahrene Zeiten, ne?
Aber man muss diesem Warcraft 3 schon eine riesige Flexibilität attestieren. Wir haben eine super Singleplayer-Erfahrung, tolle Kampagnen, was man ja nicht unbedingt von allen RTS dann behaupten kann. Wir haben tollen Multiplayer plus dann auch noch eine Modding-Szene, die einen Haufen Spaß macht mit Dota, Tower Defense, Footman Frenzy. Also man kann in einem Spiel so viele Dinge haben, also da ist für jeden was dabei.
Ja, dieses Blizzard-RTS-Department, die sind halt einfach irre. StarCraft 2 ist doch auch, das ist das einzige RTS, was im Moment überhaupt Relevanz hat. Und die Kampagne, würde ich sagen, ist eine der besten Singleplayer-Kampagnen, die du genreübergreifend haben kannst. Also die wäre mit Sicherheit in meinen Top 20 Kampagnen.
Oh, dann sollte ich die mal fertig spielen.
Ich würde gerne was kurz dazwischen schieben, vielleicht kannst du das noch zurechtdrücken. Ich habe eine Anekdote,
yeah,
die ich unbedingt noch erzählen muss. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es 2003 gewesen ist. Oder 2004. Ja doch, es muss ein bisschen später gewesen sein. Da habe ich Warcraft 3 schon mal durchgespielt und fand das auch alles sehr gut. Und ich kann mich noch dran erinnern, das wäre meine erste Games Convention gewesen, wo sie noch in Leipzig stattfand. Es wurden VIP-Tickets organisiert. Alles war vorbereitet. Und in dem Kaff, wo ich herkomme, gibt es so ein Kaff-Fest. Und da habe ich einen Steak gegessen mit einer Mayonnaise-Soße. Dieses Fest findet aber im Sommer statt. Und dann haben diese Spezialisten diese Mayonnaise-Soße wohl draußen stehen lassen.
Oh nein.
Und ich bekam Salmonellen.
Oh nee.
Das heißt, ich konnte nicht auf die Gamescom oder Games Convention damals noch. Ich konnte da nicht mitfahren. Mir ging's hundeelend. Und ich habe dann zur Kurierung so viel Wasser getrunken, wie nur irgendwie möglich. Es war Sommer, es war heiß, plus Salmonellen. Das ist nicht geil. Ich glaube, mir ging's ein paar Tage richtig, richtig scheiße. Und dann, als es anfing, mir so ein bisschen besser zu gehen, habe ich meinen Computer aufgeklappt und habe die Kampagne von Warcraft 3 wirklich hart gesuchtet. Mal wieder. Und da habe ich dann auch diese Nebenkampagne, diese Bonuskampagne, da habe ich einfach alles gespielt, was irgendwie ging. Und da habe ich das nochmal sehr, sehr intensiv gespielt. Und das ist so diese Erinnerung, die ich auch mit Warcraft 3 verbinde, ist, ich denke an das geile Spiel, ich denke aber auch an diesen Sommer, wo ich Salmonellen hatte und nicht auf die Games Convention konnte.
Ja, falls wir jetzt mit Salmonellen oder Gameplay oder Kampagne das Interesse der Spielerschaft da draußen für Warcraft 3 wieder wecken konnten, müssen wir jetzt natürlich beantworten, wie man dieses Spiel denn heute noch spielen kann. Das hat ja bei Rückblick-Episoden hier so Tradition, zu Recht. Das kann manchmal ganz kompliziert sein. Hier darf ich aber eine erfreuliche Botschaft verkünden. Gerade seit dem 10. April wurde die Botschaft sogar noch erfreulicher. Da kam nämlich Patch 1.29 mit Widescreen-Support. Das heißt, man kann es nicht nur heute noch gut spielen, man kann es auch heute noch spielen auf Widescreen ohne irgendwelche komischen Fan-Patches oder Fan-Mods. Wie macht man das? Ich habe das erst vor wenigen Tagen mal wieder gemacht. War super einfach. Man geht auf blizzard.com, loggt sich da ein. Ich habe vor Jahr und Tag mal meine Keys da hinterlegt, aber spielt heute wohl keine Rolle. Man kann sich die Clients runterladen. Es ist eigentlich nur ein Client für beide Spiele. Also Blizzard hat eigentlich schon fast die Erwartung, dass man die Erweiterung auch hat. Dann kann man die installieren. Da kommt ein hübsches Feld, das sagt hier, hau mal deine CD-Keys rein für Grundspiel und Erweiterung. Gut, okay, Duck installiert. Der neueste Patch ist gleich schon drin. So, hübsch, los, ciao. Ist nicht in diesem Blizzard Launcher integriert, ist immer noch völlig standalone.
Falls man die Keys nicht hinterlegt hat, müsste man die, glaube ich, aber auch für 15 Euro im Blizzard Online Store direkt dann kaufen können, die Spiele. Also ich meine, die kannst du da dazu buchen.
Es kostet jedes Spiel 9,99 Euro.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, das habe ich mir halt nie angeguckt, weil ich habe hier auch die Box-Version. Ich glaube, es ist eine diese Box, wo die Erweiterung mit dabei gewesen ist. Und übrigens auch eine der wunderbaren Sachen, dass die mit dem Mac immer funktioniert haben. Das ist eine der wenigen Spiele, die ich habe. Weil ich habe seit jeher eben nur Macs. Und da war ich sehr froh, dass da Warcraft drauf gelaufen ist. Allerdings gab es mal eine Zeitspanne, wo das Spiel nicht auf einem Mac wirklich lief. Dadurch, dass das Spiel so ein bisschen älter ist und auf Power-PCs waren das damals, das Powerbook, ich hatte damals auch ein Powerbook, haben sie sehr lange das Spiel nicht auf 64-Bit geupgradet. Und so war die letzte Version, die man spielen konnte, Snow Leopard, was jetzt auch schon sehr lange her ist. Und da war es dann wirklich Jahre um Jahre war es nicht möglich, das auf Mavericks oder sonst irgendwas zu spielen. Und ich habe, glaube ich, sehr viel Umstände betrieben, damit es doch ging. Glücklicherweise ist aber vor ein paar Jahren, also oder vor ein, zwei Jahren, ich bin mir jetzt unsicher, kam der Patch 1.27a raus und damit kann man, wie der Joey gerade gesagt hat, auf Blizzard.com gehen, man kann sich da den Client runterladen und man kann es heute auch wieder spielen. Vielleicht für den einen oder anderen, der das irgendwann mal ausprobiert hat und dann gefrustet gewesen ist, dass es nicht funktioniert hat, jetzt funktioniert es eigentlich überall wieder, was halt mega geil ist.
Und auch für den einen oder anderen, der vielleicht den Multiplayer zwischendurch mal spielen wollte und festgestellt hat, dass der Support von Blizzard-Seiten eingestellt wurde und man da, glaube ich, gefühlte 3 oder 4 Jahre lang jetzt schon mit irgendeinem Workaround über irgendeine blöde Website sein Matchmaking machen musste, sowas ganz Kompliziertes, Furchtbares. Mit dem neuen Patch gibt's jetzt auch wieder vernünftiges PvP von Seiten Blizzard. Einfach auf Klicken, Gegner suchen und dann wirst du gematcht. Super gut.
Ganz normales Battle.net, noch so wie früher. Mit einem eigenen Account, also da noch nicht so in das ganze Blizzard-Universum eingepflegt. Es ist nicht in den Client eingebunden, es ist völlig standalone, aber man kann in-game ins Battle.net und da online spielen, halt ganz wie früher. Braucht einen eigenen Account.
Und das ist geil. Wehe, die machen das bei WoW Vanilla nicht auch so. Ich will den ganzen Quatsch nicht verbunden haben.
Das wird 100% verbunden. Also die Community fragt sich ja heute schon, warum haben sie Warcraft 3 da noch nicht reingezogen, weil Starcraft 1 haben sie da ja jetzt auch reingepflegt.
Ja, verstehe ich auch alles nicht so richtig. Aber wir können natürlich hier große Mutmaßungen anstellen, denn der Patch wurde ja so riesig angekündigt und habe gestern noch geguckt, irgendwie 12.000 Leute auf Twitch streamen und gucken jetzt wieder plötzlich Warcraft 3.
Plus Turnier.
Ich schätze mal, dass die den Markt ein bisschen abhorchen.
Das ist hier noch die große Vermutung hinten raus, ist das zusammen mit dem angekündigten Turnier vielleicht jetzt eine Vorbereitung für ein weiteres Remake, so ähnlich wie wir das bei StarCraft 1 gesehen haben? Ich weiß es nicht.
Aber was willst du denn remaken? Das macht keinen Sinn. Du hast Hochauflösen, du hast Widescreen. Was willst du denn da remaken?
Na, die sehen ja schon ein bisschen polygonisch aus mittlerweile. Und vielleicht ist auch das ein oder andere am Gameplay in die Jahre gekommen. StarCraft wurde ja größtenteils deswegen nicht komplett geremaked, weil das Spiel noch so gut funktioniert hat. Aber wenn du jetzt einfach Warcraft 1, 2 und 3 nimmst und die aufbohrst und mit einer zeitgerechten Grafik und mit einem schnellen Gameplay auf heutige Systeme bringst, ey, das reiß ich dir aus der Hand. Warcraft 1 gab's noch nie spielbar. Das wird dringend notwendig.
Ich habe mich schon gefragt, als ich das neulich wieder gespielt habe, was bitteschön will man hier remaken? Also ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt wie du, Stefan. Ich muss sagen, die Texturen sind nicht hochauflösend, aber es sieht halt trotzdem noch gut genug aus. Man kann das in Full HD spielen. Jetzt ist wieder die Frage, was ist denn mit 4K? Ging ja dann auch beim Remake von StarCraft 1. Aber Full HD geht noch. Ja, aber die Texturen sind ein bisschen matschig, aber nur für ein bisschen schärfere Texturen und für 4K da gleich ein Remake zu machen. Also da müsste ich mir noch mehr überlegen, ob ich mir das Remake kaufe, als noch bei StarCraft 1.
Ich will Warcraft 1, 2 und 3 von mir aus in der StarCraft 2 Engine, von mir aus aber auch sehr, sehr gerne in der nächsten Engine, wo man dann einfach halt sieht, okay, die Einheiten kippen nicht alle gleich um. Die machen es wie bei StarCraft 2, wenn du da einen Stalker im Laufen erwischst, dem bricht das Bein ab und der kugelt sich so ein bisschen. Die haben 100 Animationen für Sterbesequenzen. Das ist irre, was da auf der Welt an Atmosphäre abgeht. Irgendwelche Sandstürme, die darüber ziehen, Gebäude, die dann irgendwie brennen und zusammenbröckeln. Ich will das für Warcraft 1 bis 3 haben und das in einem Set. Und das dann von mir aus für 60€, die gebe ich dir.
Okay, gut.
Schneid es bloß raus, das darf niemand hören.
Jetzt hätte ich gesagt, machen wir hinten raus noch ein Fazit.
Ja, ich bin natürlich ein bisschen verblendet dadurch, dass es das einzige E-Sport-Spiel ist, in dem ich jemals richtig gut war. Also für mich bleibt es halt immer irgendwie allein deswegen schon so ein Platz in meinem Herzen. Aber ich kann es auch heute noch echt gut spielen und ich schaue es mir auch gerne teilweise noch auf Twitch an. Gerade jetzt mit dem neuen Patch, da ist auch ein bisschen Balancing dazugekommen. Da spielt man halt doch dann mal ein oder zwei andere Strategien jetzt plötzlich wieder. Das finde ich interessant, immer noch. Aber das kann halt auch nostalgische Verblendung jetzt sein bei mir.
Balancing ist ein gutes Stichwort. Ich werde natürlich den Patch und die Patch Notes in den Show Notes verlinken. Das wäre ein viel zu später Zeitpunkt, um diese endlich mal zu erwähnen. GameTalk.fm/Warcraft 3 ist aber nicht so schlimm, denn du weißt, du hast die ja sowieso schon seit Jahr und Tag hier beim GameTalk bei dir direkt schon im Podcatcher.
Ja, was ist euer Fazit dazu? Die ist jetzt vielleicht, also Stefan, du hast ja schon rauskristallisiert, dass es bei dir ein Kampagnenspiel ist und die Kampagne. Für mich hat die heute auch noch seinen Spielwert.
Ja, also ich würde nämlich behaupten, dass das das Real-Time-Strategy-Game mit der besten Story ist. Ich habe es, wie gesagt, nur wegen der Story gespielt. Gut, ist jetzt auch ein bisschen daran geschuldet, dass es nicht wirklich anders ging. Sonst hätte ich mich vielleicht sogar auch in den E-Sport da so ein bisschen reingefuchst. Aber alleine, dass das geht, dass das als Solo-Spiel auch so gut funktioniert und man meiner Meinung nach selbst mit einer harten KI auch herausgefordert wird, das ist einfach super, super, super geil.
Ich finde auch, das hat keine Konkurrenz, was das angeht. Also welches RTS fällt dir denn ein, was so eine heftig geile Story hat? Klar, Dune ist irgendwie ganz cool, wenn man die Bücher gelesen hat. Aber im Prinzip sind das auch nur drei Clans, die sich da aufs Maul hauen. Und bei Warcraft, also ich habe eben gestottert und gestummelt hier schon und habe mit Mühe und Not die ersten 100 Helden darunter erzählt. Und es gibt aber wahrscheinlich 1000 Sachen, die du erwähnen kannst dazu. Das ist so reich, diese Geschichte, das ist unglaublich.
Ja, teilweise aber auch ein bisschen künstlich vielleicht, weil wenn du noch ein MMORPG dazu machst, dann musst du das schon ein bisschen aufblasen, damit das genug hergibt.
Na gut, okay.
Ach übrigens, ich hätte fast was vergessen. So als Easter Egg, habt ihr den Riesenpanda gefunden?
Ne, nie. Wurde mir immer nur von erzählt.
Nie? Noch nicht mal nachgeguckt, wie man da hinkommt?
Nee, irgendwie.
Joey, weißt du, wovon ich rede?
Ich habe noch nie vom Riesenpanda gehört.
Wie bitte?
Es war so ein Schulhofgerücht, so ein bisschen wie bei Pokémon kann man Mew fangen, hieß es immer, in irgendeiner Mission ist ein riesiger Panda-Bär versteckt.
Ja, ist er aber wirklich?
Okay, dann werde ich das raussuchen und in die Shownotes packen.
Und dann kann ich es mir endlich mal anschauen.
Genau, perfekt. Shownotes angucken, einmal mehr, sehr, sehr hilfreich.
Ach, und noch was, wenn ihr ein Schaf seht. War das das erste Spiel, wo das ging?
Es ging in zwei auch schon.
Ah, okay. Aber im dritten Teil ist das ist eine wirklich sehr gute Sterbeanimation. Da wabert ja auch noch so ein bisschen der Boden. Das haben wir jetzt fast vergessen, dass es da diese ganzen Easter Eggs gibt. Typisch klassisch kannst du ja auch, wenn du die Einheiten mehrmals anklickst, sagen die ja dann irgendwas Bescheuertes.
Genau, die ersten drei Mal sagen sie noch, ja, mein Lord, ja, mein Lehnsherr, ich ziehe in den Krieg.
Ja, und diese Akolyten, die sagen ja immer, mein Leben für Ner'zhul und dann sagen sie, mein Leben für Ayur. Das fand ich auch immer mega geil.
Da kommt auch so viel Quatsch bei rum, die letzten, wenn du so eine Einheit dann da wirklich irgendwie 12, 13 Mal angeklickt hast, dann fängt die halt an, irgendeinen Quatsch zu erzählen. Also der Lich King meint dann, glaube ich, der Tod hat mich angerufen, aber ich war nicht zu Hause oder so. So ein Schwachsinn dann irgendwie. Das war schon ganz cool, so wirklich als Easter Egg, ne?
Das zieht sich doch durch einige Blizzard-Spiele, oder?
Ja, das ist ja immer so. Ja.
Stimmt.
Also seitdem die quasi so Sprachausgabe haben, kannst du die Einheiten öfters anklicken, dann fangen die an, irgend so Scherzantworten zu geben.
Okay.
Mega cool, echt. Passt zu dem Comic-Stil und reißt einen nicht aus der sonst doch ernsten Story, finde ich. Aber das mag jetzt Geschmackssache sein. Ist ja auch wirklich nur ein Easter Egg. Normalerweise sitzt du da ja nicht und klickst 12 Mal auf deinen Helden.
Dann machen wir hier jetzt den Deckel drauf auf den 72. Game Talk. Wie immer freut's mich, dass du bis hierher durchgehört hast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank auch an den Dodo und den Stefan fürs Mitplaudern.
Danke, dass ihr, liebe Hörer, bei meiner furchtbaren Wiedergabe der viel zu großen Story nicht abgeschaltet habt.
Die haben alle einfach das Kapitel geskippt. Hier sei natürlich noch erwähnt, guck rein bei gametalk.fm. Gerne auch Feedback, zum Beispiel hübsche iTunes-Bewertungen. gametalk.fm/iTunes wäre da so ein Weg, der sehr bequem ist für dich. Ansonsten gerne auch schriftlich bei Twitter, bei Facebook, per Mail und so weiter. Guck in die Beschreibung in deinem Podcatcher. Ganz unten hast du da hübsche Links dafür. Alles schon für dich vorbereitet, damit ich hier nicht alles langweilig runterbeten muss. Hör beim Durchgespielt-Podcast rein. Hör auch beim Elchokraut rein. Und damit sage ich nochmals vielen Dank und wünsche wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Warcraft 3. Das kann man ja heute wieder sehr gut spielen. Dann hören wir uns im nächsten Game Talk wieder, hoffentlich. Tschüss.
Wir sehen uns im Battle.net.
Ich gehe dann mal.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.
Das war's. Ich bin tot. Das sagen die Arbeiter, wenn du auf Angreifen drückst mit denen.